Ja, guten Morgen. Ich wohne mit meiner Familie, mit meiner Frau, die auch da ist, und meinen beiden Kindern auf dem Dresch. Die sind 4. Der Kleine hat heute Geburtstag, der ist 4. Und geworden. Und mit unserem Großen, der ist 7, ist jetzt in die Schule gekommen. Und ich denke, für uns vielleicht das Besondere ist, dass wir sagen, wenn wir dort arbeiten, dann wohnen wir auch dort. Als Familie mit Haut und Haaren, wir besuchen den Kindergarten und die Schule. Und ich habe immer wieder, höre ich, dass für Leute, dass, die woanders wohnen, vielleicht in der Innenstadt, das Gefühl ist, das kann man nicht überleben. Ich finde das sehr irritierend. Als Kind Gottes sollten wir ja keine Angst in dieser Welt haben. Und wir werden Menschen nur erreichen, wenn wir zu ihnen kommen. Jesus ist vom Himmel auf die Erde gekommen, um uns zu erreichen. Und wir müssen zu den Menschen gehen, die wir erreichen wollen. Das kann sehr unterschiedlich sein, aber das geht nicht aus der Ferne mit einer Fernbeziehung. Das ist unsere Leidenschaft, unser Ansatz und manchmal auch unser täglicher Kampf. Aber es lohnt sich für diese wunderbaren Menschen auf dem Dresch. Das so mal dazu, und ihr seid alle herzlich eingeladen ins Patchwork Center. Wir haben zum Beispiel ein Café, das von Ehrenamtlichen aus Langzeitarbeitslosen betrieben wird. Und jeder, der dort kommt und was bestellt, ist auch eine Wertschätzung für unsere Leute. Und so kann man auch Wertschätzung und Liebe geben und gleichzeitig das Patchwork Center unterstützen. Wie auch immer, schauen Sie gerne mal vorbei, wenn Sie es denn finden. Aber im Zeichen von Google Maps müsste das möglich sein. Ja, unser Thema und Allianz, ich habe dann mal kurz überlegt, was habe ich denn mit der Allianz zu tun? Ich bin jetzt zum ersten Mal hier, muss ich beichten. Das ist ja irgendwie, ja, nicht gerade Allianz-like. Ich bin aufgewachsen in einer freievangelischen Gemeinde und dann geht es vielleicht wie vielen ähnlich, habe die ersten 10, vielleicht 20 Jahre nichts anderes kennengelernt. Mein Glück war dann, dass ich Zivildienst gemacht habe in Hamburg bei der Heilsarmee. Das ist eine komplett andere Gemeinde. Die haben Uniformen und haben andere Traditionen. Und ich habe dort 2 Jahre auf dem Rotlichtmilieu gearbeitet, unter Obdachlosen hauptsächlich. Ich bin dann zur theologischen Ausbildung nach Adelzhofen gegangen. Das ist ein freies Missionswerk innerhalb der Landeskirche. Zum ersten Mal als Freikirchler so Landeskirche live erlebt mit Liturgie und allem, was dazu gehört. Und dann muss ich einfach mal gucken, weil ich dann gemerkt habe, da habe ich doch eine Menge mit Allianz zu tun. Ich habe in einem katholischen Gemeindehaus gepredigt, ich habe in Landeskirchen gepredigt, in landeskirchlichen Gemeinschaften, in evangelischen Kirchen, Brüdergemeinden, freievangelischen Gemeinden, evangelisch-freikirchlichen Gemeinden, in Stralsund zum Beispiel, vielleicht ist das dann einem von Ihnen bekannt. Ich habe mit der Deutschen Zeltmission gearbeitet, ich habe mit dem T-Mobil, das ist Jugend für Christus, wie eine ganz andere Organisation. Ich war in meinem Sommerurlaub mal Reiseevangelist für die Liebenzeller Mission und höchstwahrscheinlich habe ich das ein oder andere dann auch vergessen. Das ist ja gelebte Allianz. Und die große Frage ist doch, die man sich stellen muss, wie geht das? Ist das denn möglich? Macht das Sinn? Stellt euch einen Fußballer vor, der sagt, also gestern habe ich für HSV gespielt und morgen spiele ich für Bayern und die nächste Wochenende für Dortmund. Das ist sehr ungewöhnlich, dass man sagt, du musst dich ja schon entscheiden, du kannst ja nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen, so wie wir das manchmal sagen. Wie ist so eine Gemeinschaft möglich? Warum macht das sogar Sinn und warum sind wir vielleicht dazu verpflichtet? Ist das ein Alleinstellungsmerkmal von uns Christen? Und dazu haben wir ja schon den Bibeltext heute vorgelesen bekommen. Und ich möchte erstmal ein Lob aussprechen, wenn ich auch nicht ganz tief drin bin. In der Allianz habe ich aber von vielen gehört, dass viele, die das auch besucht haben, und das wurde immer wieder erwähnt, dass die Allianz in Schwerin anscheinend sehr gut ist. Dass es eine große Wertschätzung der Gemeinden untereinander gibt. Und das Schönste, was ich gehört habe, war, am Mittwoch hatten wir eine Ortsbeiratssitzung für Müsse-Holz. Und da kam die AfD und die Linken kamen und ich habe gedacht, das wird bestimmt echt lustig bei uns im Patchwork Center, war aber nicht ganz so spannend, wie ich gedacht habe, weil gleich die Polizei war auch vorsorglich schon mal anwesend. Da kommt dann auch keine richtige Stimmung mehr auf. aber unserem Gebäude hat es geholfen. Aber eine Politikerin sagte, weil es ging dann um Moscheebau und wollen wir das und nicht und wer ist dafür und wer ist dagegen, und eine Politikerin hebt hervor und sagt, dass wir in Schwerin die Situation haben, dass die Kirchen sehr wertschätzend miteinander umgehen, im Gegensatz zu anderen Großstädten. Und da dachte ich mir, da machen wir doch was richtig. Wenn Politiker das bekennen und sagen, das erleben wir so, die zerfleischen sich nicht und da geht nicht, da gucken wir, wir sind aber besser und ihr seid anders, das merken ja auch die anderen. Dass sie anscheinend merken, dass das mit der Allianz tatsächlich nicht nur eine Wochenbeziehung ist, sondern auch eine gelebte Wertschätzung das ganze Jahr über. Und das möchte ich einfach als Kompliment auch weitergeben und da auch weiterzumachen. Das ist so wichtig, weil Jesus sagt, die Welt, wir sollen eins sein, damit die Welt erkennt, dass er uns gesandt hat. Und warum das so ist, das wird uns heute vielleicht noch deutlich. Jetzt aber erstmal, warum ist denn so eine komische Gemeinschaft überhaupt möglich? Aus so unterschiedlichen Sachen. Da haben wir unseren Bibeltext und da heißt es in Epheser, da muss man ein paar Sachen wissen, Vers 5, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, sind wir mit Christus wieder lebendig gemacht worden. Aus Gnade seid ihr gerettet worden. Das ist erstmal eine wichtige Information, dass wir in manchen Punkten alle gleich sind. Das heißt, es ist hier Veranstaltung eigentlich für den Friedhof, eine Leichen. Wir sind tot, sagt Gott. Ihr seid alle tot. Es ist egal, in welche Gemeinde geht, es ist egal, wie lebendig ihr euch fühlt, es ist egal, was ihr Gaben habt, es ist egal, was ihr denkt, was ihr besonders gut könnt. Wenn Gott auf uns Menschen schaut, sagt er, die Ausgangslage ist bei allen Menschen gleich. Ich sehe, ja, lebendige Leichen, Zombies würde man ja eigentlich sagen, aber ich hoffe, das überfordert jetzt keinen, dieses Wort. Und man fragt sich ja, das ist ja ein Blick, jetzt guckt Gott auf die Erde und dann muss man sich mal kurz nachdenken, warum sieht Gott denn sowas Komisches? Ihr seht ja alle sehr lebendig aus und ist ja eine komische Ansage, dass jetzt irgendjemand sagt, und stellt euch mal vor, das sagen wir jetzt irgendjemandem im durchschnittlichen Atheisten auf der Straße und sagen, weißt du was, du bist eigentlich tot. Dann denkt er da auch, ja genau, jetzt werde ich aber auch Christ, ne? Dann denkt er doch, da gibt es eine Abteilung im Krankenhaus für so Leute, ne? Also, bitte. Tod, dass Gott sieht, was er an anderer Stelle sagt, es gibt keinen Menschen, der nach mir fragt. Es gibt keinen Menschen, der aus sich heraus natürlicherweise fragt, wie soll ich leben, was Gott möchte Gott von mir. Da ist etwas abgestorben, was eigentlich zusammengehört. Und das ist so radikal und Gott sieht diese Trennung so deutlich, dass er sagt, ich kann das nur euch Menschen beschreiben, indem er sagt, das ist tot. Das ist so krass und für mich eine sehr gute Nachricht, weil was glaubt ihr, erwartet Gott von einem Toten? Wenn der Tote sich jetzt fragen könnte, was er ja nicht kann, er kann ja nicht mal denken. Und wir sind nämlich so oft dran, was soll ich jetzt tun? Und wenn Gott sagt, ich sehe euch, ihr seid tot, dann wird es schon mal deutlich, der wird wohl nicht so viel von uns erwarten können. Stellt euch das mal vor, das ist ein Unterschied zwischen Hausarzt und Notaufnahme. Wenn ich zum Hausarzt gehe, dann erwartet der von mir. Die erste Frage ist, können Sie mal bitte Ihre Krankenkassenkarte rausholen? Und wenn ich die nicht dabei habe, dann sagt er, schönen Tag, können Sie wieder gehen, suchen Sie mal, kommen Sie wieder. Und er will auch noch meinen Namen wissen. Das ist an sich ja nicht so schwer, wenn ich so normal krank bin. Aber wenn ich jetzt gerade in die Notaufnahme eingeliefert werde, bewusstlos bin und kurz vorm Sterben bin, dann sagt der Arzt ja nicht, ja, wir behandeln Sie sofort, geben Sie mir nur noch die Krankenkassenkarte. Ich würde sterben. Von einem so akut Gefährdeten erwartet man tatsächlich nichts. Er muss ja nicht seinen Namen sagen, der muss keine Zettel ausfüllen, der muss nicht mal seinen Pass rausholen oder sonst was. Und genau das ist die Situation, dass Gott sagt, ihr seid akut gefährdet, deswegen habe ich die Herausforderung, einen Toten zu retten. Und er hat einen Weg gefunden, uns wieder lebendig zu machen, was wir heißt, dass wir sind wieder lebendig geworden. Man kann also wieder lebendig werden mit Jesus und durch Jesus. Und dann wird das uns nochmal ins Grundbuch gestammt, das ist, aus reiner Gnade seid ihr gerettet worden. Und wenn wir das nicht kapieren, wird das mit der Allianz nicht gehen. Das ist unsere Einheit. Und das Problem ist oft, dass wir, ich nenne das mal einen latenten Gesetzlichkeit pflegen. Und dass wir sagen, naja, also so schlimm bin ich ja nicht. Mancher würde sagen, ja, so schlimm sind die Leute auf dem Dresch, ne? Da könnte Gott sagen, die sind alle tot. Aber ich habe doch mein Leben im Griff. Klar, ich muss auch gerettet werden, aber lassen wir mal den Ball flach. Also so schlimm und ein bisschen kann ich ja auch dazu tun. Und Jesus ist schon mein Retter, aber es braucht für mich ja nicht so eine Radikalkur. Und dann fangen wir nämlich an zu gucken, was kann ich und warum bin ich vielleicht besser? Warum kann ich mich von Leuten auf dem Dresch zum Beispiel abheben? Das kann ich als Christ gar nicht. Ich kann nur sagen, wir sind alle im selben Boot. Wenn ich das mache, dann müsste eine Alarmglocke aufleuchten, dann mache ich noch irgendwas falsch, weil Gott ja gesagt hat, wir sind alle tot. Wir haben alle dieselbe Ausgangslage. Und deswegen können wir nachher auch alle Gemeinschaft haben, weil wir in diesem einen Punkt gleich sind. Da muss ich jetzt mal kurz die Bühne wechseln.
Ich habe auch die Genehmigung und mal der Technik die Stühle klauen. Nee, Technik ist das ja gar nicht. Man hat mir auch versichert, die brauchen die nicht mehr. Also das sind wir verschiedene Menschen. Das ist sehr toll, das habe ich gar nicht geplant. Die sind auch schwarz, ne? Schwarz steht ja auch für die Sünde, Böse und Tod, Friedhof. Der tolle Stühle, wirklich. Extra für mich angeschafft. Und jetzt sagt Gott, ich werde euch alle auf dieselbe Art retten. Dazu habe ich... Und das Schweinchen kommt später. Erstmal kommt die Rettung. Das ist ja schwieriger als gedacht. Ich lege das mal weg.
Das ist jetzt die Ausgangslage, wenn wir Kinder Gottes geworden sind. Wir sind von Jesus beschenkt geworden und es ist mit uns etwas komplett anderes passiert. Schön hier auch schwarz und weiß, ja Tod und Leben. Und jetzt sagt Gott, das habt ihr aber euch nicht verdient. Das habe ich euch nicht gegeben, weil ich irgendetwas finde und sage deswegen, sondern es ist ein pures, hundertprozentiges Geschenk, was du dir nicht verdienen kannst. Das bedeutet, Jesus hat dir jetzt alle Schuld und alle Fehler genommen. Alle deine Macken, deine Schwächen, all das, was in deinem Charakter nicht gut ist, all dieses, da gibt es ja so viele Sachen und wir Menschen sind so unterschiedlich. Allen Hass und alle Lieblosigkeit. Und er sagt, ich sehe an dir nur noch perfekt, fehlerlos, vollkommen. Wenn Gott dein Leben untersucht und du an Gott, an Jesus glaubst, dann kann er sich anstrengen und sagt, ich kann den ganzen Tag als allmächtiger Gott suchen, ich finde aber absolut keinen Fehler mehr. Wir sind jetzt nicht mehr tot, wir sind jetzt lebendig geworden, unsere Beziehung zu Gott ist in Ordnung gekommen und es gibt nichts, was Gott dir heute Morgen vorwerfen wird. Weil du Vergebung hast, dieses alte Wort Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist etwas, dass der Richter sagt, ich spreche dich frei von jeglicher Art von Schuld. Und genau das ist passiert, dass Gott, der Richter der Welt, der die letzte Instanz hat, das oberste Gericht, das letzte Gremium, sagt, ich erkläre dich hiermit für vollkommen, für perfekt, für fehlerlos. Und in diesem Punkt sind wir heute Morgen alle gleich. Wir sind so schlimm in der Bredouille, dass niemand von uns was dazu tun kann. Das bedeutet, wir können uns ja auch gar nicht gegenseitig untereinander richten oder verurteilen und höher stellen. Wir sind, also wenn wir darauf machen, es sei denn, ich sage, naja, ganz so, ne, will ich es auch nicht. Und wir sind alle vollkommen und perfekt gerettet worden. Und das muss unsere Identität sein, dass ich morgens aufstehe und sage, Gott hat nichts mehr gegen mich. Ich bin so, wie ich bin, perfekt, weil es er mir geschenkt hat und weil ich Vergebung habe, wie kann ich dann schlecht über die Baptisten denken als FEGler? Weil wir sind ja alle auf dem Punkt gleich. Oder über die anderen Kirchen und Gemeinden, die anwesend sind. Das ist unsere Einheit und das müssen wir leben und das ist ein tägliches Leben. Dass ich mit meiner Schuld zu Jesus komme im Alltag und sage, da habe ich wieder versagt als Vater. Da bin ich schon wieder laut geworden und wütend, wie das manchmal so ist. Und dann brauche ich Vergebung. Ich komme wieder und sage, ich habe es total vermasselt. Und ich brauche wieder 100% Vergebung. Wie kann ich dann über jemand anders schlecht denken, der vielleicht noch lügt oder klaut? Ich bin doch genauso schlecht wie der. Nur ist der halt anders schlecht. Und manchmal werte ich das, ne? So, Geldliebe ist Götzendienst, ihr Lieben. Wie viele von euch hier in diesem Saal haben eigentlich Götzendienst noch? Kannst du dir auch einen kleinen Buddha zu Hause hinstellen? Sag Gott, ist dasselbe. Aber die auf dem Dreh die klauen halt, ne? Das ist schlechter. Sagt Gott nicht, ne? Ist doch interessant, oder? Also ich finde Götzendienst schlimmer als klauen. Aber ist meine Meinung. Im Fakt ist, dass wir, wenn ich erkenne, ich bin genauso schlecht wie die anderen und ich bin genauso gerettet wie die anderen, dann gibt es überhaupt keinen Grund mehr, irgendjemanden wegen irgendetwas zu verurteilen. Aber es ist natürlich einfach, wenn ich jetzt sensibel bin, dann finde ich das ganz schlimm, wenn Leute eben rumschreien. Aber wenn ich sensibel bin, mache ich ja andere Sachen falsch, die die anderen auch ganz schlimm finden. Und ich werte dann immer und ich merke aber, ich muss dazu kommen, dass ich sage, ich muss zu meiner Schuld stehen und ich darf sie jeden Tag, jede Stunde, jede Minute abgeben bei Jesus. Und ich stehe permanent auf diesem Boden der Vergebung. Und wenn ich das auslebe, dann ist doch die logische Konsequenz, dass ich Einheit mit allen Christen leben kann. Und wenn ich das nicht kann, dann werde ich mich auf irgendetwas anderes berufen, weil ich sage, Jesus ist gut, aber... Und da habe ich auch noch was mitgebracht. Müssen wir wieder einen Wechsel machen. Aber jetzt kommt ja das Fiese, dass wir ja nicht, wie soll ich sagen, im Kommunismus sind, wo sind wir, sind ja nicht alle gleich. In unserem Text heißt es, auch Epheser 4, Vers 7, der jetzt angeschrieben ist, dass Jesus jedem von uns andere Gaben geschenkt hat. Für uns ist das sehr schwierig. Ich habe da mal einfach so ein paar Lappen mitgebracht. Da gibt es große und kleine und der eine sagt, ach, ich hätte doch aber lieber grün, aber Gott hat dir blau gegeben, ne? Das muss man dann auch erstmal annehmen, ne? Und der eine wollte aber gerne auch predigen können, kann aber nur Lobpreis machen und der eine sagt, ach, ich hätte so gern Lobpreis machen, aber ich habe ja nur die Gabe der Gastfreundschaft, ne? Das ist ja so. Und Gott hat das ausgeteilt nach seinem souveränen Willen, nach dem Maß, wie er das dir zumessen will. Das heißt, du hast von Gott Gaben bekommen und die können total anders sein. In der Allianz Gebetswoche, ne, da bist du vielleicht so ein Beter und du sagst, das ist so eine coole Woche und du könntest das jeden Tag machen. Aber dann gibt es auch andere, die haben andere Gaben, die sagen, ich bin Christ und ich bete auch, aber mir fließt das Herz über, ich möchte den Menschen helfen. Ich möchte ihrer Not begegnen. Und der andere sagt, ja, das ist doch gar nicht das Wichtigste, du musst evangelistisch sein, du musst von Jesus reden. Und der Nächste sagt, nein, Lobpreis ist das Wichtigste. Und der andere sagt, Quatsch, die Predigt ist das Wichtigste. Und dann gibt es eine Gemeinde, da treffen sich alle, die sagen, die Predigt ist das Wichtigste. Und die sagen, der Lobpreis ist der Wichtigste. Und die sagen, die Evangelisation ist das Wichtigste. Und die sagen, nein, du musst den Menschen praktisch helfen, das ist das Wichtigste. Ja, und der hat noch eine ganz andere Meinung da. Und da kann man sich so leidenschaftlich drüber streiten. Meint ihr, das ist Gottes Wille? Es gibt ja noch tausend andere Sachen. Die einen Heiligung sagen, das ist das Wichtigste. Du musst permanent an dir arbeiten, perfekt zu werden. Ja? Und das ist alles richtig. Aber Gott hat nicht eine Spezialistengemeinde geplant, wo alle gleich sind, wo alle dieselben Gaben haben, sondern er hat gewusst, dass wir in Schwerin alles brauchen. Und deswegen hat er, davon bin ich meiner tiefen Überzeugung, ich glaube nicht, dass eine Gemeinde in Schwerin alles hat.
Ich glaube aber, dass wir Christen, die Gemeinde Jesu in Schwerin, alle Gaben hat, die wir brauchen, um Schwerin für Jesus zu erreichen. Und da gibt es die Leute, die diese Gabe haben, die sagen, ich habe diese Leidenschaft, die Gabe der Gastfreundschaft zum Beispiel und die Gabe der Hilfsbereitschaft und sie dienen Gott in der Kraft, die Gott ihnen schenkt. Und da gibt es die Leute, und das muss zusammenkommen. Und oft ist es ja so, dass man sagt, ja, ihr kümmert euch ja nur und gebt den Essen, ihr müsst ihnen doch von Jesus erzählen. Und die anderen sagen, ja, immer nur von Jesus erzählen, aber wenn die hungrig sind, das ist doch auch blöd. Nein, das muss doch zusammenkommen. Was wäre denn, ich glaube, das ist Gottes Traum, wenn du sagst, Menschen zu dienen ist anstrengend und die Beter stellen sich dahinter und sagen, nicht beten ist das Wichtigste, sagen, weil das so anstrengend, weil das so wichtig ist, setzen wir unsere Gabe ein, unterstützen euch im Gebet. Und die Evangelisten kommen dazu und sagen, und wir sorgen dafür, dass die gute Nachricht jetzt auch dort ankommt, nachdem sie die guten Taten gesehen haben. Und dann gibt es Leute, die die Gabe haben, die sagen, wir können das auch so rüberbringen, dass die Leute das raffen und andere können sie im Gebet und im Lobpreis führen. Und dann gibt es ja die ganzen anderen. Und wieder einer sagt, und ich kann euch helfen, ein Leben zu führen, das so aussieht, wie Gott es möchte. Stichwort Heiligung und, und. Und genauso hat Gott das sich gewünscht. Diese Einheit ist nicht darum, dass wir jetzt uns alle einig sind und wir abstufen und sagen, das ist das Wichtigste, zweitwichtigste, drittwichtigste, viertwichtigste, sondern dass wir uns wertschätzen. In der Bibel heißt es nicht sogar, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen, sondern dass wir den anderen höher achten als uns selbst. Dass ich nicht permanent rumlaufe und sage, ja, ich kann predigen, das ist ja auch das Wichtigste. Ja? Sondern dass ich sage, und das bin ich zutiefst überzeugt, ich würde auch gern so cool und so lange und so intensiv beten können wie einige andere. Und ich bin sehr froh, wenn ich höre, dass Leute für mich beten. Zum Beispiel. Und mich fasziniert es, wenn Leute die Gabe haben, persönlich von Jesus zu reden. Das kann ich nicht so gut. Da bin ich irgendwie immer gehemmt, keine Ahnung warum. Aber Gott hat mich offensichtlich so gemacht. Ich finde das so cool, wenn Menschen so natürlich, privat irgendwie über Jesus reden können. Und so sind wir unterschiedlich. Und wir können uns wertschätzen und sagen, das ist der Hammer, genau das brauche ich. Genau das brauchen wir als Gemeinschaft. Und da möchte ich euch ermutigen, das andere in den anderen Gemeinden zu wertschätzen, zu lernen von ihnen und vielleicht sogar höher zu achten und nicht so rumzulaufen, ich bin das Maß aller Dinge. Denn das ist Gift für die Gemeinschaft. Jetzt wird es aber echt schwierig. Ich weiß nicht, Gott hat uns das echt schwer gemacht. Jetzt kommt nämlich das Schweinchen. Das steht jetzt nicht in unserem Bibeltext, aber keine Angst in der Bibel. Wir fangen mal an, das Schweinchen hier. Jetzt hat Gott uns auch noch verschiedene Persönlichkeiten gegeben. Das ist fies. Und den Hut haben wir schon, nehme ich mal Schlips. Oh, ne, haben wir noch nicht. Oh. Das war jetzt kein Affront gegen die Schlipsträger hier. Im Psalm 139, 13 und 14 könnt ihr mal nachlesen, da steht, dass Gott uns schon im Mutterleib geformt hat. Und dass er dich genauso gewollt hat, wie du hier bist. Vielleicht so strukturiert oder so chaotisch. So mit viel Liebe für Menschen oder eher so der Buchhaltertyp. Und es geht gar nicht darum wertend, also ich denke, jeder Pastor kann das, wenn er nicht der Buchhaltertyp unterstreichen ist, wie toll ist es, dass es Buchhaltertypen in der Gemeinde gibt. Und wie toll ist, wenn die ihre Gaben einsetzen und sagen, Pastor, ich kümmere mich um das Finanzielle. Und wie toll wäre das, wenn die Leute sagen, ich bin so der Menschentyp und ich möchte diese Liebe praktisch weitergeben. Und Gott hat uns so geschaffen, ganz unterschiedlich. Und das ist aber anstrengend. Stellt euch mal vor, der chaotische Typ plant mit dem strukturierten Typen Kindergottesdienst. Oder wir merken, dass andere Kulturen, wir haben eine afrikanische Gemeinde, die trifft sich um 3 Uhr und ich hoffe, ihr doofen Deutschen macht nicht den Fehler, um 3 Uhr dahin zu gehen, weil da ist keiner. Und eine der Leiterinnen haben wir letztens 3:10 gesehen, 3:10 und da ist sie ganz gemütlich erstmal in die Bahn eingestiegen. Aber um 3 beginnt ihr Gottesdienst. Gott hat uns offensichtlich sehr unterschiedlich gemacht. Und das manchmal auszuhalten, dann ist es einfacher zu sagen, ach komm, alle Strukturierten treffen sich und alle Warmherzigen und alle Extrovertierten und alle Introvertierten. Das ist ja zu viel Stress. Und die Frage ist, auf was schaust du? Schaust du auf diese Unterschiede oder sagst du, wir sind alle gleich? der Chaotische wie der Strukturierte, der Extrovertierte wie der Introvertierte. Ich muss gar nicht werten, ob du jetzt deine Hände hebst oder wie hoch du sie hebst oder ob du sitzen bleibst und die Hände faltest. Und das ist ja passiert so schnell. Dann sage ich, oh, die machen gar keinen richtigen Lobpreis, die bleiben ja alle sitzen, ja. Und die Nächsten sagen, wenn du nicht unterm Stuhl tanzt, ja, also ab da geht's erst los, ne? Und wir werten und wir verwechseln das Wichtige mit dem Unwichtigen. Der auf dem Stuhl sitzt, ist genauso schlecht und genauso gerettet wie du, der du unter dem oder auf dem Stuhl tanzt. Das hat überhaupt keine Aussagekraft, sondern du kannst auf deinem Stuhl tanzen und über deine Lebendigkeit dich so sehr freuen, dass du vergisst, dass du 100% alleine nur durch Jesus gerettet bist und dass dein Hochmut dich schon lange von Gott trennt. Genauso geht das natürlich auch andersrum. Liturgie. Ganz komisches Ding da, ja. Aber zu erleben, dass Menschen, es geht nicht um die Methode, es geht darum, ob dieser Mann oder die Frau, die das ausleben, eine lebendige Beziehung alleine durch Jesus haben. Ich habe Liturgie erlebt, die mich tief angesprochen hat, obwohl das überhaupt nicht mein Ding ist. Weil wenn Jesus da ist, dann benutzt Jesus auch alles. Und er liebt die Leute, die auf Liturgie stehen, genauso wie die auf freiheitlich chaotisch stehen. Und die einen sind nicht einfach besser, weil sie so sind. Und das ist Allianz. Und das muss man immer wieder durchkämpfen manchmal auch. Und durchleben und durch zu Jesus bringen. Und da möchte ich euch ermutigen, eben mit diesem Bild. Ihr könnt jetzt hier draufschneiden und sagen, ach, was gefällt mir am besten? Schweinchen ist albern, ne? Und ich stehe lieber auf den Hut oder so. Oder wir begegnen uns als Menschen, die von Jesus gerettet wurden. Und wir schätzen uns, weil wir die Gaben schätzen, die Gott dir gegeben hat. Und ich möchte das nochmal sagen, weil das wirklich meine Überzeugung ist. Wir Christen haben von Gott alle Gaben bekommen, die wir in Schwerin brauchen. Und als Herausforderung, ich bin ja hierher gezogen, komme ja gar nicht aus Schwerin, um Schwerin für Jesus zu gewinnen. Speziell den Dresch für Jesus zu gewinnen. Die einzige Frage ist doch nur, ob wir Christen unsere Gaben einsetzen. Ja oder nein? Ich nenne das mal, wenn du der Buchhaltertyp bist, kannst du natürlich deine ganzen Gaben dafür einsetzen, dass du noch mehr Besitz hast und dass dein Besitz noch solider wird und dass du noch sicherer wirst im Leben. Du könntest aber auch deine Gabe einsetzen und sie Jesus zur Verfügung stellen. Und dich beim Pastor melden. Und wenn der Pastor sagt, nee, wir haben schon 10 Buchhalter, dann habe ich einen Geheimtipp für dich. Das Patchwork Center sucht noch einen. Also wenn Gott 11 Buchhalter in Schwerin berufen hat, die Christ sind, dann ist die Frage doch gar nicht mehr so schwer, was soll denn der 11. machen? Dann wird er offensichtlich irgendwo gebraucht im Reich Gottes. Und genauso geht das, die Gabe der Gastfreundschaft. Ist ja vielleicht nicht ganz so cool. Vielleicht willst du auch hier vorne stehen und irgendwie mal am Rampenlicht stehen oder Lobpreis machen. Das ist ja auch mal eine sehr coole, sag ich mal, prestigeträchtige Arbeit. Ist ja auch nicht schlimm, ja. Also macht euch da keinen Kopf, wenn ihr das macht und Gott euch die Gabe gegeben hat. Aber dann bist du und sagst, ja, ich lade dann nur so ein paar Leutchen ein. So. Aber das machst du richtig gut. Ich möchte euch von einer Frau aus dem Dresch erzählen bei unserem letzten Straßenfest. Die hatte Geburtstag, hat gefeiert mit uns, hat ihre Familie ausgeladen. Sag, ich will meine Ruhe haben und will mit euch feiern. Und hat gesagt, wenn Sie wollen, können die ja abends kommen. Ich habe einen Kasten Bier gekauft. Das ist ihre Art der Gastfreundschaft. Und dann hat sie gesagt, wenn die Hunger haben, können die sich eine Stulle schmieren. Was würde denn passieren, wenn diese Frau oder ihre Familie christliche Gastfreundschaft erleben würde? Ich glaube, sowas hat sie ansatzweise noch nie erlebt. Wenn ich das manchmal sehe, wenn ich eingeladen, da wird aufgetischt und der Tisch sieht aus wie im Fernsehen, ja, und es ist so Hammer und das Essen ist noch besser und du fühlst dich wertgeschätzt und geliebt. Ihr Lieben, es gibt noch genug Schweriner, die darauf warten, dass wir Christen unsere Gabe einsetzen. Oder du sagst, ja, das ist jetzt schön und gut, aber ich kann nur häkeln, ne? Wenn du nur häkeln kannst, dann solltest du das wertschätzen, dann hat Gott, oder für Handarbeit öffne ich das mal ein bisschen, das Fach, ne? Dann hat er dafür für dich eine Aufgabe. Ich spinne jetzt einfach mal rum, ja, und denke mir, ich glaube, dass es viele, höchstwahrscheinlich eher Frauen gibt, die sagen, was wäre das cool, wenn ich regelmäßig einen Ort habe, wo ich Handarbeit ausüben kann, einen Kaffee trinken kann, Kuchen essen kann, wo ich Gemeinschaft erlebe, während ich sonst nur einsam zu Hause rumsitze.
aber du denkst, du kannst ja nur häkeln. Wir können jede Gabe oder Fußball spielen, auf dem Fußballplatz mit Jugendlichen, die sonst keinen Vater haben, die das nie gewohnt sind, dass sich ein Erwachsener um sie kümmert. Oder andersrum, egal welche Gabe du hast. Und wenn du denkst, das ist doch nicht, Gott kann sie benutzen und ich glaube, Gott will sie benutzen, sonst hätte er sie dir ja nicht gegeben in Schwerin. Und ich glaube, Schwerin wartet darauf, dass wir unsere Gaben einsetzen. Vielleicht auch gemeindeübergreifend. Ich weiß nicht, ob jede Gemeinde eine Fußballarbeit braucht. Aber vielleicht ist es ja Gottes Traum, dass sich die Fußballer treffen und sagen, wie können wir diese Gabe für die Stadt Schwerin nutzen? Und die mit Handarbeit. Also was ist deine Gabe? Und Gott hat sie dir nicht gegeben, damit du dich jetzt über andere erhebst, sondern damit du sie dienend ihm zur Verfügung stellst. Und dann gibt es gar keinen Grund mehr, weil du hast sie geschenkt bekommen. Das ist ein großer, gibt noch einen Fehler, dann bin ich fertig. Manchmal hat man den Eindruck, ja, weil ich so leidenschaftlich danach gesucht habe und so gebetet habe und mich ausgestreckt hat, deswegen hat Gott mich belohnt. Ne? Ihr merkt einen kleinen Unterschied zum Bibeltext, oder? Hat er ja nicht gesagt. Er hat gesagt, ich habe es dir geschenkt und du hast es nicht verdient. Steht extra mehrmals drin, reine Gnade ist das. Du kannst dein Leben nicht schwarz beten, wenn Gott dir die Gabe nicht geben will. Das erlebt man manchmal, wenn eine Gemeinde eine sehr starke Ausprägung hat und sagt, das ist aber unser Steckenpferd. Da beten sich manche schwarz. Ne? Das ist halt. Keine Ahnung, ich kenne euch nicht, euch Gemeinden nicht gut genug. Ich will da jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern. Ne? Ihr habt ja gesehen, ich habe ja schon in einigen Gemeinden predigt und das ist so halt manchmal. Und dass man sagt, oder genauso musst du sein oder wir brauchen eigentlich nur die Evangelisten. Was willst du, Menschenfreundin, hier? Ja? So, gefühlsmäßig. Also setzt eure Gaben ein, schätzt euch wert, achtet den anderen und sagt, boah, das ist so Hammer, ich bin so neidisch auf die, dass die häkeln kann. Ja? Das ist der Spirit, wie Gott uns Gemeinschaft schenkt und wie wir denken sollten, wertschätzend. Und ich weiß nicht, kann ich das jetzt hier stehen lassen oder wird das noch gebraucht? Dann kann ich, ja? Darf ich? Okay. Also, unsere Einheit kommt alleine zu 100% von Jesus, zu 0% von dir und deine Gaben kommen zu 100% von Jesus, zu 0% von dir. Es gibt also keinen Hinderungsgrund mehr für unsere Einheit. Amen.